Der Titel der heutigen Predigt lautet: Werdet geduldig. Wir lesen dazu aus dem Brief des Jakobus, Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Werdet nun geduldig, Brüder, bis zur Anwesenheit des Herrn. Nimm wahr, der Landwirt wartet auf die wertvolle Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis er die Früh- und Spätfrucht empfange. Werdet nun auch ihr geduldig, festigt eure Herzen, denn die Anwesenheit des Herrn hat sich genaht. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Nimm wahr, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, meine Brüder, als Beispiel des Übelleidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Nimm wahr, glückselig preisen wir die, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und die Vollendigung des Herrn nahmt ihr wahr, dass der Herr voll inneren Gefühls ist und mitfühlend.
Ja, danke. Zunächst möchte ich mal drei Aphorismen zitieren. Es gibt ja so eine schöne Internetseite, wo es eine ganze Menge zu finden gibt. Zum Beispiel Shakespeare hat mal gesagt zu dem Thema Geduld: Gebt Götter mir Geduld, Geduld tut Not. Ja. Dann haben wir einen Spruch von einem Unbekannten aus Japan, der hat gesagt: Die Geduld nicht verlieren, auch wenn es unmöglich erscheint, das ist Geduld. Und dann gibt es noch einen Theologen, Heinrich Lotschke, der ist Anfang des 20. Jahrhunderts, hat er gelehrt, der hat gesagt: Hohe Ziele bedürfen langer Geduld. Also die Geduld ist sozusagen in aller Munde. Und ich habe im Februar 2006 dieses Thema schon mal behandelt, weil ich da schon von euch dabei war. Und davon gibt es aber keine Aufzeichnung und auch kein Wortdienstheft. Deswegen habe ich mich entschieden, das nochmal in einer veränderten Form vorzutragen. Wie ich darauf gekommen bin, unter anderem, weil ich selber ziemlich ungeduldig bin. Und mein Vater, als der älter wurde, hat er immer gesagt: Je älter ich werde, umso ungeduldiger werde ich. Gell? Und da habe ich gedacht, mir geht das wohl ähnlich. Wie sagt man der Welt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm oder so ähnlich. Gell? Gut, und deswegen hatte ich gedacht, nach 19 Jahren kann man das Thema ruhig nochmal behandeln. Vielleicht hilft mir das ein Stück weiter. Gell? Und wir haben ja den Text gehört und vorab ein Hinweis auf das Wort Geduld oder geduldig. Das griechische Wort heißt ja Makrothymeo, muss jetzt ja nicht merken, gell? Das setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Einmal Makros, Makros heißt fern gelegen von räumlichen Dingen oder zeitlich lange dauernd. Und das Thymos heißt Grimm oder Verlangen. Das würde also heißen, wenn ich das wörtlich wiedergebe: Ich bin fern vom Grimm oder Zorn, wenn ich geduldig bin. Man könnte auch sagen, du wartest auf irgendetwas, das kommt nicht. Und du wirst nicht zornig, sondern bist weit davon entfernt, zornig zu sein. Gell? Stehst an der Bushaltestelle, der Bus kommt nicht. Und dann könnte man die Geduld verlieren. Und wer das nicht macht, der ist geduldig. Und diese Grimm-Ferne, so übersetzt das die Dawar-Übersetzung, ist halt hier die Bedeutung von diesem Wort Geduld. Und deshalb müssen wir uns mal die Jakobus-Rede etwas näher angucken, ob vielleicht dabei auch was für uns abfällt, wenn es um das Wort Geduld geht. Er schreibt daher, Vers 7, wie eben gehört: Werdet nun geduldig, Brüder, bis zur Anwesenheit des Herrn. Er geht also auf den heilsgeschichtlichen Aspekt zunächst ein und sagt dann: Nimm wahr, der Landwirt wartet auf die wertvolle Frucht der Erde und ist geduldig ihretwegen, bis er die Früh- und Spätfrucht empfange. Und dann bringt er das Beispiel von dem Landwirt. Also heißt geschichtlich betrachtet, brauchen wir Geduld, um auf die Anwesenheit des Herrn zu warten. Dazu später noch ein Wort. Und diese Geduld betrifft ja unser irdisches Leben. Also jeden Tag, indem wir hier über diese Erde gehen, warten wir natürlich die Begegnung mit unserem Herrn. Das geschieht ja entweder beim Sterben oder bei der Entrückung. Die Entrückung ist ja scheinbar nicht mehr so weit weg, wie hier einige von uns immer bestätigen. Gell? Und von daher passt das ja recht gut. Und in dieser Zeitspanne gilt ja noch etwas. Ich will mal noch ein Wort von Paulus zitieren, also Epheser 4, Verse 1 und 2. Wo er dann sagt, ich spreche euch nun zu, ich, der Gebundene im Herrn, er war ja im Gefängnis, gell? Wir sollen würdig wandeln der Berufung, mit der wir berufen wurden, mit aller Demut und Sanftmütigkeit und mit Langmut einander in Liebe ertragen. Langmut, Geduld, passt ja zusammen. Gell? Also wir sollen auch die Heiligen mit Langmut ertragen, ist nicht immer einfach. Besonders wenn es um schwierige Heilige geht. Gell? Aber die muss es auch geben. Und auch der Hebräerbrief hat Ähnliches für uns bereit. Er schreibt, der Hebräerbrief schreibt im Kapitel 6, 11 und 12, sagt er, wir begehren aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß erzeige, zu der vollen Gewissheit der Erwartung bis zur Vollendigung, damit ihr nicht schwerfällig werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen gesetzgemäß erlosen. Das heißt, um die Verheißung zu erlangen, brauchen wir Geduld. Geduld warten, geduldig warten, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Und was noch wichtig ist, Paulus schreibt in seinem Hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13, auch, dass die Langmut ein Beweis der vorhandenen Gottesliebe ist. Weil er schreibt ja, die Liebe ist langmütig. Ja, und da steht Agape, also die Gottesliebe. Gottesliebe ist langmütig. Wenn wir mit der Gottesliebe lieben, was ja das Einzige ist, was wir können, sollten wir also auch langmütig sein. So, und diese Hinweise sollen uns ermuntern, bis zur Anwesenheit des Herrn geduldig zu sein. Da ist jetzt die Frage, welche kommende Anwesenheit käme denn da in Frage? Also für die Leibesglieder des Christus, die in dieser zukünftigen Zeit leben, wenn er anwesend ist, nämlich das nächste Mal anwesend ist, wäre ja der Zeitpunkt der Entrückung, das sind das die Lebenden. Ich habe schon mal gesagt, wenn die Entrückung heute wäre, dann wären wir die Lebenden, die dann nur verwandelt wären. Da brauchst du nicht zu sterben, da wirst du gleich verwandelt. Und der Paulus hat im 1. Thessalonicher 4 das sehr schön beschrieben. Und die Anwesenheiten des Herrn, das gibt es ja verschiedene, habe ich eine ganze Aufstellung gemacht. Die könnt ihr dann nachlesen in dem Wortdienstheft, wenn die Predigt mal erscheint. Dann im Anhang habe ich eine Aufstellung gemacht über die verschiedenen Anwesenheiten. Wichtig ist hier für uns, dass der Hinweis des Jakobus ja auch eine gewisse Naherwartung ausdrückt. Und diese Naherwartung hatte er nicht nur alleine, sondern hatten auch andere Apostel. Ich will euch hier noch vier Beispiele nennen. Das betrifft ja auch uns. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn es um Naherwartung geht. Die gab es zu allen Zeiten. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 5, der Herr ist nahe. Warum macht er das? Weil er Naherwartung hatte. Oder Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 4, Vers 7, es ist aber die Vollendigung aller Gnad. Wann wirst du vollendet? Oder Hebräer 10, 37, noch so viel, ja, so viel wie ein kleines, schreibt er hier, und der Kommende wird eintreffen und nicht zeitlich verzögern. Klingt alles nach Naherwartung. Oder Johannes schreibt im ersten Brief, 2,18, Knäblein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Weshalb wir wissen, dass die letzte Stunde ist. Also die Apostel hatten auf jeden Fall eine Erwartung, aber auch die Glaubenden der letzten 2000 Jahre hatten das. Das kann man denen ja nicht wegnehmen. Wer also von einer Entrückung im ersten Jahrhundert spricht, nimmt denen, die danach 2000 Jahre Naherwartung hatten, das doch weg. Ich kann also nicht sagen, dass es schon mal eine Entrückung gab im ersten Jahrhundert. Das widerspricht der heilsgeschichtlichen Auffassung, dass wir seit 2000 Jahren alle Naherwartung hatten. Und jetzt kannst du überlegen, welche Naherwartung wird oder wie wird denn die Naherwartung erfüllt, wenn ich jetzt vor 1000 Jahren gelebt habe. Da bin ich irgendwann gestorben. Ja? Es gibt ja niemanden mehr, der seit Jesus am Leben ist, auf dieser Erde. Dann ist ja ganz klar, dass es da nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder der Herr kommt zur Entrückung, ist er seine nächste Anwesenheit, oder ich sterbe und begegne ihm dann. Das heißt, auch meine Naherwartung ist, jetzt die Chance haben wir, dass wir zur Entrückung dabei sein können, weil die Zeit ist reif dafür. Wir sind jetzt 2000 Jahre nach Jesu Auferstehung und sterben. Oder ich sterbe vorher und dann bin ich auch beim Herrn. Oder glaubst du das nicht? Eben. Und das ist meine Naherwartung. Und deswegen, wenn ich jetzt so kleine Bewegungen habe oder größere, kann ich mir immer sagen, wie Paulus sagt, das Geringe der jetzigen Leiden ist nichts wert in dem, was uns begegnet. Gell? Und dann kannst du schon etwas beruhigter durch diese Welt gehen. Also wir warten geduldig auf die Begegnung mit unserem Herrn, entweder beim Sterben oder bei der Entrückung, wenn wir da die Lebenden sind. Und jetzt nimmt zurück zu unserem Text, nimmt Jakobus jetzt hier das Beispiel des Landwirts. Der Landwirt wartet geduldig auf die Ernte. Der Originallandwirt ist ja Gott. Leider kommt das in vielen Bibeln nicht so zum Ausdruck. Und die größte Ernte, die ein Landwirt je erzielt hat, hat ja Gott selber in Aussicht. Nach 1. Korinther 15, 28 erntet er ja seine ganze Schöpfung und bringt sie in seine Herrlichkeit zurück. Hat Gott Geduld? Ja, also nach unserer Rechnung gibt es jetzt 6000 Jahre lang Menschen ungefähr. Davor war die Schöpfungszeit. Wie lange, wissen wir so genau nicht. Also seit der Schöpfung, seit aus Christus die ganze Schöpfung herausgekommen ist, bis heute und bis alles wieder zurückgeführt wird in Gott, hat er Geduld. Also können wir von unserem dem Vater unseres Herrn Jesus Christus viel lernen, weil er hat die längste Geduld von allen. Niemand hat mehr Geduld. Und der Landwirt, oder dass er der Landwirt ist, da gibt es eine, Jesus hat es selbst gesagt in Johannes 15, Vers 1. Da steht wahrscheinlich bei euch was anderes. Ich bin der wahrhaftige Weinstock, sagt Jesus, und mein Vater ist der Landwirt, der Georgos. Kennst du den Georg? Ist auch ein Name, ne? Den es auch bei uns gibt. Ge ist Erde. Und ergo ist Wirken, also Georgos ist der Landwirker, genau genommen. Also Gott ist der Landwirt, nicht der Weinbauer. Da steht oft Weinbauer in den Übersetzungen. Das stimmt nicht. Er ist der Landwirt. So, und die unterschiedlichen Handschriften, die es jetzt gibt, in den Grundtexten, die wir noch zur Verfügung haben, wird ja zum Teil auch gesagt, dass der Landwirt nicht auf die Frucht wartet, sondern er wartet auf den Früh- und Spätregen. Bei mir steht da Früh- und Spätfrucht. Ich habe mich für die Frucht entschieden. Es ist, wie gesagt, nicht klar, was genau in den Urtexten steht, weil wir die nicht haben, sondern wir haben ja nur die Abschriften. Und in den Abschriften gibt es Unterschiede zwischen Frucht und Regen. Es gab ja auch einen Früh- und Spätregen, keine Frage, gell, in Israel. Aber die Frucht passt meiner Ansicht nach besser zur heilsgeschichtlichen Auslegung. weil eben es wichtig ist, dass wir Frucht bringen. Da ist oft die Rede vom Frucht bringen. Und deswegen, wenn wir das als Hintergrund nehmen, dann kannst du auch sehen, dass die Heilsordnung Gottes die Ernteordnung Gottes sich an der Heilsordnung Gottes orientiert. Das heißt, es korreliert. Und wir haben in Istanbul gibt es ein historisches Museum, in dem ist ein Stein drin, der heißt der Geser-Kalender. Und auf dem Stein, der Geser-Kalender genannt wird, findest du die gesamte Ernteordnung in Stein gemeißelt von Israel. Da kann man das nachvollziehen, was zuerst geerntet wird und was zuletzt. Die heilsgeschichtliche grobe Sicht, wie wir die sehen können, ist ja, dass erst die Gerste geerntet wird, dann der Weizen und dann das Übrige, also die Feldfrüchte oder der Wein. Wir haben ja schon öfter darüber auch gesprochen. Das heißt also, zuerst wird Israel wiederhergestellt und dann kommen die übrigen Völker. Das ist also eine ganz klare Ordnung, die es hier gibt. Und diese Fruchternte, bis die eingebracht wird, hat Gott auch viel Geduld. Er macht das nicht von heute auf morgen, sondern hat viel Geduld im Gegensatz zu mir. Und von daher, diese Ordnung, um die es hier geht, hat ja auch einen Hintergrund oder, wie soll ich sagen, einen gewissen Gesichtspunkt. Das hängt doch zusammen mit Lebendmachen oder mit Auferstehen. Und deswegen, Paulus spricht ja mal in Philipper 3, Vers 11 von einer Ausauferstehung, die er sich wünscht. Und eine Ausauferstehung, das heißt ja, da bleiben Gestorbene zurück, könnte man hier als die Frühfrucht betrachten. Also die zuerst auferstehen, sind die Frühfrucht. Oder wenn ich an 1. Korinther 15 denke, die Verse 23, 24, da haben wir ja die Ordnung abgebildet. Wo Paulus, wenn es ums Lebendmachen geht, dann sagt, jeder aber wird in der eigenen Ordnung lebend gemacht. Der Erstling Christus, dazu zählen wir auch die Erstlinge. Er ist ja in Haupt und Gliedern der Erstling. Darauf die des Christus sind, in seiner Anwesenheit. Wann ist die Anwesenheit? Die nächste, zum Zeitpunkt der Entrückung. Und da werden die Nächsten geerntet, die dort dem Christus gehören in dieser Zeit. Und danach die Vollendung. Das heißt, wenn alles Übrige geerntet wird. Und demnach sind die Erstlinge und der Erstling selber auch Darstellung dieser Frühfrucht, von der Jakobus spricht. Das heißt, in jeder Ernte setzt jetzt voraus, dass wir geduldig warten müssen, bis das soweit ist. Und jetzt wissen wir ja nicht, wann wir geerntet werden, gell? Also müssen wir auch warten in unserem irdischen Leben, bis Gott uns sozusagen erntet. Entweder beim Sterben oder bei der Entrückung, wie schon erwähnt. So, und was machen wir in der Zeit? Paulus schreibt, Galater 6, Vers 9, als die aber, die das Ideale tun, seien wir nicht entmutigt, denn zur eigenen Frist werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also zur eigenen Frist, was ist die eigene Frist? Normal, gell? Das ist bei jedem individuell verschieden. Jeder hat eine andere Frist, auf die er geduldig warten darf. Aber für diese Frist bei jedem Einzelnen gilt, wie Paulus an Titus schreibt, Kapitel 2, Vers 13, wir sollten empfangsbereit sein für die glückselige Erwartung und das Auferscheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und Retters von uns, Jesus Christus. Bist du empfangsbereit? Wenn heute Nacht heißt, Hinauflösung, gell? Ja, also jetzt sagen, Mensch, muss noch das und das machen, gell? Ja, gibt's ja alles, gell? Gut. Nein, wir sind empfangsbereit. Und natürlich, ich denke auch wie Paulus, wenn Gott mich noch so lange hier lässt, weil ich noch was machen muss, was er für wichtig findet, sagt der Paulus, ich wäre lieber beim Herrn, gell? Aber wegen euch bleibe ich hier. Dann ist es halt so. Aber wir sind empfangsbereit auf den Zeitpunkt hin, den Gott für uns bestimmt hat. Und da dürfen wir geduldig warten. Ja, das Beispiel des Landwirts greift ja Jakobus auf und im nächsten Vers fordert er jetzt uns auf, werdet nun auch ihr geduldig wie der Landwirt. Festigt eure Herzen, denn die Anwesenheit des Herrn hat sich genaht. Ja, der Landwirt kann ja nicht rausgehen und an der Pflanze ziehen, gell, damit die schneller wächst. Er muss halt geduldig warten. Und in dieser Zeit der Geduld ist auch die Liebe in der Gemeinschaft der Heiligen wichtig. Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Thessalonicher, war ja ganz früh in seinem Verkündigerleben, sagt er, dass wir unsere Herzen festigen sollen, untadelig in Heiligung vor unserem Gott und Vater, in der Anwesenheit unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Er bringt ja welche mit. Wir haben die Chance, genau das selbst zu erleben, ja, jetzt, was die Zeit angeht, unsere endzeitliche Erwartung. Und aus diesem Grund bringt er dann im Vers 9 unseres Textes den Hinweis, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, auf dass ihr nicht gerichtet werdet, denn wahr, der Richter steht vor der Tür. Seufzt nicht gegeneinander, ja, kommt schon mal vor, gell. Und so sind wir halt. Aber das kann man durchaus ernst nehmen. Aber dieses Seufzen schließt ja das grundsätzliche Seufzen nicht aus. Seufzt nicht gegeneinander, hat er hier gesagt. Es gibt ja ein heilsgeschichtliches Seufzen, was noch vorhanden ist. Paulus schreibt in Römer 8, 23 davon, er sagt, nicht allein, aber sie, nämlich die Schöpfung, sondern auch wir selber, die wir die Anfangsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selber. Warum denn? Weil wir die Sohnessetzung erwarten. Juristisch haben wir die doch schon. Aber er fügt noch was hinzu und sagt, die Freilösung unseres Leibes. Das heißt, juristisch bin ich schon Sohn, habe die Sohnessetzung, aber buchstäblich bin ich noch hier. Gell? Mein Leib ist noch das Hindernis. Und deswegen seufzen wir nach dem Motto, wann ist endlich soweit? Gell? Wann kann ich dahin, wo ich schon das ganze Leben lang dran glaube? Soll es zumindest so sein. Gut, und angesichts der Weltverhältnisse, die wir, wie wir sie heute sehen, ist das ja auch durchaus verständlich, dass da einer seufzt, gell, und sagt, ja, wie lange noch, gell? Wie lange muss ich das Theater hier noch ertragen? Auch in die Korinther schreibt Paulus von positiven Seufzen, das ist uns sicher bekannt, in 2. Korinther 5, wo es um die verschiedenen Leiber geht, 2. Korinther 5, Verse 2 und 4, wo er sagt, denn auch in diesem, nämlich dem Übergangsleib, unserem nächsten Leib, der aus den Himmeln ist, Mehrzahl, seufzen wir, sagt er ja. Warum seufzen wir denn? Da sind wir noch schon in den Himmeln, gell? Warum seufzt im Himmel immer noch? Weil er sagt, wir erwarten mit der Wohnstätte, das ist ein anderes Wort, gell, aus dem Himmel Einzahl überkleidet zu werden. Das heißt, die letzte Herrlichkeit fehlt noch. Der Christus ist noch nicht vollendet in Haupt und Gliedern in seiner Gänze. Und dieses positive Seufzen sozusagen wartet auf diese Herrlichkeitsvollendung. Wann ist das? Ja, 3,5 Jahre nach Mitternacht bei der 7. Posaune, wenn Christus in Haupt und Gliedern letztendlich ganz vollendet ist. Also Seufzen ist nichts Schlechtes, kommt immer auf die Umstände an. Jetzt sagt er hier noch, dass der Richter vor der Tür steht. Was hat das damit zu tun? Wer ist denn der Richter? Jesus hat mal gesagt, Johannes hat es aufgeschrieben, Johannes 5, 22, der Vater richtet nicht einen, sondern hat alles Gericht dem Sohn gegeben. Also ist der Richter Christus, gell, der Sohn. Im nahen Zusammenhang des Textes hier, wenn der Jakobus sagt, der Richter steht vor der Tür, dann müssen wir mal gucken, wovon Jakobus noch gesprochen hat, in Kapitel 5 zum Beispiel, die ersten drei Verse. Da schreibt er, ihr Reichen weint als Heulende aufgrund eures Elendes. in Klammer Gericht, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault, eure Gewänder sind Mottenfraß geworden, euer Gold und Silber ist korrodiert und ihre Korrosion wird euch zum Zeugnis sein und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Jetzt könnte ich anfügen, anstatt geistliche Werte zu sammeln, gell? Ihr habt Schätze gesammelt, Gold und Silber. Hat nichts mit einer gewissen Vorsorge zu tun, gell? Das ist was anderes. Hat ja mal jemand gesagt, als einer sein Gold mit in den Himmel gebracht hat, hätte Petrus gesagt, man bringt sich ja Pflastersteine mit, gell? Hier ist alles Gold. Also das buchstäbliche Gold wird uns nicht helfen, wenn es darum geht, hinaufgelöst zu werden. Aber für die Reichen, offensichtlich, weil es hier Jakobus in Verbindung bringt, waren die letzten Tage angebrochen, ihre letzten Tage. Und zu diesen Reichen gehörten sicher auch die Theologen zur Zeit Jesu. Und zu denen oder von denen hat ja Jesus mal gesagt, sie lieben in den vorderen Plätzen bei den Gastmählern zu sitzen und die vorderen Stühle in der Synagoge. Und sie lieben die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi gerufen zu werden. Gell? Also die waren sehr eingebildet und stolz auf ihre Stellung. Und deswegen gehören die auch zu den Reichen dieses Äons oder dieser Welt, wie man das sehen will. Und wenn das hier um das Ende von diesem Reichtum geht und der Richter steht vor der Tür, dann siehst du doch deutlich, dass hier Jakobus auch auf dieses, heilsgeschichtlich auf dieses Ende des jüdischen Religionssystems abzielt. Der Richter stand sozusagen vor der Tür, weil das Haus Juda, das Jesus ja mit dem Feigenbaum verglich, 70 unserer Zeitrechnung zu Ende kam. Wir müssen das mal lesen, wie Jesus das formuliert hat. Lukas hat das aufgezeichnet in Kapitel 13, Versen 6 bis 9. Da sagt er ein Gleichnis, nämlich, es hatte jemand einen Feigenbaum, der an seinem Weinberg gepflanzt worden war. Zur Erläuterung, Feigenbaum ist Juda, Weinberg ist das Zehnstämmerreich, das Haus Israel. Es hatte einen Weinberg gepflanzt, in seinem Weinberg. Und jetzt kam der Besitzer und suchte Frucht an ihm und fand nichts. Es sagte aber zu dem Winzer, nimm wahr, 3 Jahre, welche ich komme, suche ich Frucht an diesem Feigenbaum und finde nichts. Hau ihn heraus, wozu macht er auch das Land wirkungslos? Der Winzer aber antwortete und sagte zu ihm, Herr, lass ihn doch auch dieses Jahr noch, bis um ihn herum gegraben wurde und Dünger geworfen. Wenn er zukünftig Frucht machen sollte, gut. Wenn aber nicht, so wirst du ihn heraushauen. Hier ist eine interessante Formulierung drin, die hat mit dem Thema nichts zu tun, nämlich die 3 Jahre. Er sagt ja hier, der Besitzer von dem Feigenbaum oder der Winz, der war ja Jesus, gell? Jetzt hat er 3 Jahre lang gesucht, um Frucht an diesem Baum zu finden. Das heißt, Frucht im Haus Juda hat keine gefunden. Es gibt ja Ausleger, die behaupten, dass Jesus nur 1,5 Jahre in seinem irdischen Dienst war. Und hier ist eine Stelle inklusive des Johannesevangeliums, wo von den 3 bis 4 Passafesten die Rede ist, die uns deutlich zeigen, dass es nicht nur 1,5 Jahre gewesen ist, sondern 3,5 Jahre. Was übrigens auch zur heilsgeschichtlichen Auslegung passt, mit den 3,5 Jahren als verkürzten Tag. Und deswegen bin ich dagegen zu behaupten, nur weil Matthäus das scheinbar so, oder in Matthäus das scheinbar so aussieht, als wären das nur 1,5 Jahre gewesen. Das kann nicht sein, weil hier haben wir beim Lukas und auch im Johannesevangelium klare Hinweise, dass das 3,5 Jahre waren. Aber es war sozusagen, wie Johannes ja geschrieben hat, die letzte Stunde. Und wenn ich jetzt weiß, dass 1000 Jahre wie ein Tag sind bei Gott, wie lang ist denn dann eine Stunde? Wie viele Stunden hat ein Tag? 24? Wenn ich 1000 durch 24 rechne, komme ich auf 42 Jahre. Das heißt, die letzte Stunde wären 42 Jahre, als Jesus das gesagt hat, war genau noch die Zeitspanne übrig, bis 70, als die Römer Jerusalem zerstört haben. Das heißt, dass auch Jakobus hat hier einen klaren Hinweis darauf gegeben, wie Johannes, dass das jüdische Religionssystem inklusive seines Reichtums zu Ende ging, im Jahre 70 Zeitrechnung. Interessant ist noch, dass Jakobus nicht nur das Haus Juda im Sinn hatte, sondern auch das Haus Israel. Du musst mal den ersten Vers lesen vom Jakobusbrief. Da schreibt er an wen? An die 12 Stämme in der Diaspora. Das heißt, er schreibt dann ganz Israel, auch die, die verstreut worden sind. Die werden das nicht alle bekommen haben, weil das schon 700 Jahre her gewesen ist. Die ganze Verstreuung hat sich ja schon sehr ausgedehnt. Aber offensichtlich denkt er an ganz Israel. So, wenn ich jetzt unseren Vers 10 denke hier in unserem Text, um auf das Thema Geduld zurückzukommen, dann bringt er jetzt die Propheten ins Spiel. Jakobus sagt, nehmt meine Brüder als Beispiel des Übelleidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben. Die Propheten wurden ja in der gesamten Israel-Geschichte übel behandelt. Und Jesus hat mal zu den Religionsführern seiner Zeit Folgendes gesagt, steht in Matthäus 23. Deshalb nehmt wahr, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, etliche von ihnen werdet ihr umbringen und anpfahlen, und etliche von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geiseln, werdet sie von Stadt zu Stadt verfolgen, damit auf euch alles gerechte Blut komme, das auf der Erde ausgegossen worden ist, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Opferaltar ermordet habt. Amen, ich sage euch, dies alles wird diesem Geschlecht zuteil. Nicht der Generation, wichtig. Jerusalem, Jerusalem, die Stadt, die die Propheten umbringt und sie steinigt, die zu ihr gesandt worden sind. Wie oft wollte ich deine Kinder in der Art und Weise zusammenführen, wie eine Henne ihre Jungen und unter ihre Flügel nimmt, und ihr wolltet nicht. Also die Theologen von damals, wenn die das gehört haben, gell, kein Wunder, dass die gesagt haben, der muss sterben. Das ist heute genau noch so. Ja. Gut, also die Übelbehandlung der Propheten, da gibt es ja sehr viele Beispiele. Ich will euch mal ein paar nennen. Das fing bei Mose schon an, 4. Mose 14, da wollten sie Mose und Aaron steinigen. Dann in 1. Könige 18, die Isabel, die Frau vom Baalsanbeter Ahab, dem bösen König Israels, die hat viele Propheten umgebracht. Und daraufhin wollte Elia dann fliehen und da wollte sie ihn auch umbringen. Oder von Micha lesen wir 1. Könige 22, da war im Gefängnis. Hanani war auch im Gefängnis. Zecharia wurde gesteinigt, 2. Chronik 24. Jeremia hat dreimal Pech gehabt. Er war im Block, er war in der Zisterne und im Gefängnis. Und Uriah wurde getötet, Jeremia 26. Amos wurde vertrieben. Und wenn du ins Neue Testament guckst, was haben wir da? Gab es eine Geburtstagsfeier, da wurde einer enthauptet, gell? Nämlich Johannes, er wurde im Gefängnis enthauptet. Also Jakobus hat recht, die Propheten hatten viel Geduld. Und da gibt es ein schönes Zitat aus der EC-Edition, Bibelkommentar von Professor Dr. Meyer. Der hat Folgendes dazu gesagt, ich zitiere, halten wir noch einmal fest, es gibt keine christliche Revolution gegen die Bedrücker. Es gibt daher auch keine Resignation. Die christliche Antwort in der Bedrängnis heißt, Geduld, Glaube, Hoffnung. Es ist Gottes Sache, für seine Gemeinde zu streiten. In Geduld und Glauben aber wirken die Christen weiter bis zur Wiederkunft Jesu, so wie der Bauer ebenfalls kontinuierlich bis zur Ernte arbeitet. Zitat Ende. Ich finde das sehr passend. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu verändern. Wir haben auch keine politische Mission zu erfüllen. Und da finde ich den Kommentar recht passend, obwohl er schon so alt ist. Gell? So, damit kämen wir zum letzten Vers unseres Textes. Und da schreibt der Jakobus, nimm wahr, glücklich preisen wir, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und von der Vollendigung des Herrn nahmt ihr wahr, dass der Herr voller innerer Gefühle ist und mitfühlend. Am Anfang seines Briefes hat er ja Abraham und die Rahab als Beispiel genommen, der Jakobus. Jetzt ist er bei Hiob, bei den Propheten und beim Herrn selber. Und alle die hier erwähnten Treuen des alten Bundes haben ausgeharrt und sie wurden glückselig gepriesen. Das heißt also auch mit dem Blick auf das Ziel, auf unser Ziel der Vollendung in Christus in den aufhimmlischen Bereichen, würde bedeuten, dass wir trotz Drängnis hier glückselig sein können. Das hat mich verleitet, heute Morgen, als ich das nochmal vorbereitet habe, noch eine Anmerkung dazu zu machen, weil es gibt auch andere, die meinen, dass wir glückselig werden dürfen, gell? Nämlich das Weltwirtschaftsforum. Das sagt ja, du wirst nichts mehr besitzen und glücklich sein. Gell? Aber die werden das ja nicht schaffen, weil unsere Heilsgeschichte was anderes lehrt. Deswegen sagt die Bibel ja nicht, du wirst nichts mehr besitzen, sondern dann glückselig sein, sondern die Bibel sagt, du besitzt alles. Deswegen bist du glückselig. Gell? Das ist ein großer Unterschied. Kann man ja dem Herrn Schwab mal schicken. Gut, in seiner Bergpredigt hat Jesus auch schon auf diesen Effekt hingewiesen. Er schreibt in seiner Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 12, ist es abgedruckt, freut euch und frohlockt, da euer Lohn in den Himmeln viel ist, denn also verfolgten sie die Propheten vor euch. Also, die glückselig zu sein, erfordert was? Hinschauen zu unserem Ziel nach oben. Deswegen sagt der Paulus, blickt auf die Dinge da oben und nicht auf die auf der Erde. Auch Petrus ist der gleichen Meinung. Er sagt hier, denn was für ein Ruf, 1. Petrus 2,20, was für ein Ruf ist es, wenn ihr als Verfehlende und deshalb Misshandelte ausharren werdet? Wenn ihr aber als Gutestuende und Leidende ausharren werdet, ist das Gnade seines Gottes. Denn die von Gott genehmigten Drängnisse auch in unserem Leben dienen ja der Zubereitung, unserer Zubereitung für höhere Aufgaben. So muss man das sehen. Und auf dem Weg zu diesem Ziel, schreibt Jakobus in 2 Vers 4, was da notwendig ist. Da sagt er, erachtet es als alle Freude, meine Brüder, wann immer ihr in mancherlei Versuchung fallt, erkennend, dass die Bewährtheit eures Glaubens oder eures Vertrauens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber ein vollendungsgemäßes Werk, auf das ihr vollendungsgemäße und ganz beloste seid, in nicht einem Mangel habt. Geht es um geistliche Werte, gell? Haben wir einen geistlichen Mangel? Materiell könnte das schon mal passieren, aber da hat Paulus gesagt, ob ich wenig habe oder viel, spielt keine Rolle, gell? Meine innere Einstellung ist wichtig, mein Glaube und die Hand Gottes, die mich lenkt, wenn ich darauf vertrauen kann. Das heißt also, geduldig ausharren führt hinein in Vollendung. Das lesen wir sogar beim Jakobus, gell? Nicht nur beim Paulus. Jetzt nennt er noch Hiob als Beispiel und ich zitiere mal aus der Dauerübersetzung, was der Hiob gesagt hat, in Hiob 1,21. Nackt ging ich heraus aus dem Bauch meiner Mutter und nackt kehre ich zurück. Jahweh gab und Jahweh nahm, der Name Jahwes werde ein Gesegneter. Ist eine nachahmenswerte Einstellung, ja. Wir haben nichts in die Welt hineingebracht, nehmen auch nichts mit hinaus. Das Hinausgehen ist viel herrlicher, gell? Da kannst du deinen ganzen Krempel kannst du lassen, die dann noch hier bleiben, freuen sich drüber, wenn sie dein Dressur aufmachen. Gut, also, jetzt im Vers 11 hat ja Jakobus noch auf etwas hingewiesen. Er sagt, spricht von der Vollendigung des Herrn. Wie wird denn Jesus vollendet? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Der Hebräerbriefschreiber hat das gesagt, in Kapitel 2,10 zum Beispiel, denn es geziemte ihm, dessen wegen das All und durch den das All ist, nämlich Christus, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden zu vollenden. Der Urheber der Rettung muss durch Leiden vollendet werden, heißt es ja. Und jetzt beklagen wir uns, weil wir auch gelegentlich mal leiden dürfen, gell? Oder Hebräer 5, 7 bis 9. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches bitten, außerdem auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod zu retten vermag, und ist um einen wohlannehmenden Scheuwillen erhöht worden. Obwohl er Sohn war, lernte er von dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Verursacher äonischer Rettung geworden. Was hat er gelernt durch Leiden, gell? Und was ist dann passiert? Vers 11 sagt, er wurde voll inneren Gefühls und mitfühlend. Das heißt, solche Erfahrungen bringen uns auch ein Stück weiter, nämlich mitfühlend zu sein, auch mit unseren Geschwistern, die vielleicht mal leiden dürfen, eine gewisse Zeit. So, und so wird auch, so wird er, nämlich Christus, auch unsere Gefühle besser verstehen, weil er das selber erlebt hat. Und deswegen wird er uns auch den rechten, heilsgeschichtlichen, zielmäßigen Blick nach oben schenken, wenn wir auf ihn vertrauen dürfen in dieser Sache der Geduld. Tja, was soll ich dazu sagen? Was haben wir heute gelernt? Erster Linie ich, gell? Denk an meine Ungeduld. Wir sollen, oder geduldig sein heißt, fern vom Grimm oder von Zorn zu sein. Das waren die ersten Gedanken. Jakobus richtet unseren Blick auf die Anwesenheit des Herrn. Da brauchen wir Geduld bis dahin. Global betrachtet ist es ja die Zeit der Entrückung, um die es geht. Individuell gesehen ist es der Zeitpunkt unserer Hinauflösung, also wenn wir sterben. Und das ist die Naherwartung, die alle Glaubenden zu aller Zeit hatten. Und deswegen weist Jakobus auch auf die Geduld des Landwirtes hin, der auf die Ernte wartet. Und die größte Ernte erntet ja unser Gott Vater, wenn er allen alles geworden ist. Und die Propheten und Jesus selber werden uns hier als Beispiele vorgeführt. Ich denke, das ist ein großartiger Zuspruch, der uns auch Mut macht, in dieser Restzeit, in der wir hier noch auf dieser Erde sind, geduldig zu warten auf das Heilshandeln Gottes an uns, mit uns, durch uns, wie auch immer. Ja, und dazu möge der Herr an uns allen sein Wort segnen. Amen.